Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
Kannst du Wirtschaft, Marie-Louise Dött?
Ja, natürlich kann ich Wirtschaft. Ich komme ja aus dem Mittelstand. Wir haben ein Juweliergeschäft in Höxter gehabt und sind dann mit diesem Juweliergeschäft, mit der geschäftlichen Arbeit nach Berlin gegangen, sodass ich dann auch wieder mit meinem Mann frühstücken konnte über die lange Zeit. Und damit habe ich jeden Morgen Mittelstand am Frühstückstisch gehabt.
Das sagt Marie-Louise Dött, Bundestagsabgeordnete und CDU-Kandidatin im Wahlkreis 117, Oberhausen-Wesel 3. Ich bin Ralf-Michael Löttgen vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Frau Dött, Ihr Wahlkreis liegt mitten im Ruhrgebiet, Region, die Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lang geprägt war durch Kohle und Stahl. Wie sieht denn die Wirtschaft heute aus in Ihrem Wahlkreis?
Sie ist natürlich immer noch im Umbruch. Wenn eine große Industriestadt quasi auseinanderbricht, weil die Industrie auf einmal nicht mehr da ist und Kohle in Deutschland dann auch nicht mehr perspektivisch da ist und hier in dieser Region schon lange nicht mehr, dann muss erst etwas Neues entstehen. Das geht nicht von heute auf morgen und in diesem Strukturwandel befindet sich Oberhausen immer noch. Aber sie hat natürlich große Chancen, weil dadurch sehr, sehr viel auch an Freiraum da ist, der auch anders genutzt werden kann.
Wie hat Politik da geholfen? Was kann Politik da noch tun die nächsten Jahre? Der Prozess geht ja weiter, nehme ich
an. Ja, aber zuerst einmal muss man natürlich schauen oder so, was macht man mit diesen ganzen Freiflächen? Wie schafft man dort etwas anzusiedeln, was letztendlich auch Arbeitsplätze bringt? Denn so ein Strukturwandel kostet erstmal Arbeitsplätze und das braucht natürlich auch staatliche Begleitmusik. Wir haben ja jetzt zurzeit auch, diskutieren wir nach wie vor den Ausstieg aus der Kohle bis 2036 und es ist halt so, dass da aber gleichzeitig dieses Strukturpaket mit 40 Milliarden für diese Regionen dann zur Verfügung steht, dass was Neues entstehen kann. Das war im Ruhrgebiet auch so und jetzt auch wieder so, weil die natürlich da noch mit drin sind. Und das schafft es beispielsweise, dass man jetzt auf neue Technologien setzen kann. Wir haben in Oberhausen das Fraunhofer-Institut Umsicht, was gerade auf diese besonderen neuen Techniken, Speichermedien und so setzt und ganz aktiv ist auch in zum Beispiel in der Umrüstung von ThyssenKrupp in Duisburg, dass man die Energie für die Kraftwerke aus grüner Energie macht und perspektivisch aus Wasserstoff.
Kann das Ruhrgebiet da eine Blaupause sein für die Lausitz etwa, also die Region, wo dieser Strukturwandel jetzt bevorsteht mit dem Kohleausstieg?
Ja, und das hat Armin Laschet ja auch dargestellt, indem er da unterwegs war und gezeigt hat, da ist schon so weit, so viel gelaufen und das muss jetzt hier auch, aber es braucht eben halt auch Hilfe, dass man auch der Bevölkerung natürlich die Zuversicht gibt, in neue Branchen einzustehen.
Hilfe und Zuversicht sind gute Stichworte in der jetzt hoffentlich zu Ende gehenden Pandemie. Wir hoffen ja da alle das Beste. Nach dem Strukturwandel sind Branchen Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus, Dienstleister in Ihrem Wahlkreis wichtig. Das sind genau die Branchen, die ja massiv betroffen waren und auch immer noch sind von der Krise. Dank der vielfältigen Hilfen und auch natürlich der Aussetzung der Insolvenzordnung halten sich die Insolvenzen bislang ja in Grenzen. Kommt jetzt nach der dritten Corona-Welle die erste große Pleitewelle?
Also wir rechnen vom Einzelhandel aus, haben wir noch vor einigen Monaten gesagt, wir rechnen mit 50.000 Insolvenzen. Jetzt inzwischen rechnen wir mit 120.000. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht alles Insolvenzen sind, sondern dass viele mittelständische Unternehmen einfach sagen, ich mache nicht mehr. Ich habe meine Reserven aufgebraucht. Ich fange nicht ganz neu an. Ich weiß perspektivisch vielleicht gar nicht, wie ich einen Nachfolger kriege und ob meine Branche dann in dieser digitalen Welt auch noch Bestand hat, sodass sich viele umorientieren oder einfach dann sich das ausläuft. Das bedeutet natürlich für die Städte, dass die dann in Zukunft anders aussehen werden. Denn 120.000 weniger Einzelhandel ohne die Gastronomie, wo man ungefähr 30-40% rechnet, die dann irgendwann mal nicht mehr da sind, gerade auch Catering-Geschichten oder andersrum gesagt, die Schnellimbisse und all diese Trendgastronomie, ob die sich hält, das weiß man noch nicht. Das muss man abwarten, wie das jetzt wieder frequentiert wird. Aber auch da wird es Umbrüche geben und dann muss man überlegen, was macht man mit den Städten? Wie bekommen die Städte ein Gesicht? Wie sieht das mit den 1A-Lagen aus, mit den 2B-Lagen? Ich denke mal, dass es da zuerst wegbricht und kann ich das Ganze konzentrieren? Wie kriege ich Lauf in die Stadt? All diese Überlegungen müssen dann stattfinden und im Ruhrgebiet speziell ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man über die Stadtgrenzen hinaus denkt, dass man das Ruhrgebiet insgesamt als Region sieht. Und wenn ich mal vergleiche, Berlin ist 50 mal 70 Kilometer, also in der Breite und Länge, also 50 mal 70 Kilometer und genauso groß ist das Ruhrgebiet. Und hier spricht man von Berlin. Aber man spricht nicht von dem Ruhrgebiet, sondern wenn Sie das dort sagen, dann sagen Sie immer, oh nee, Oberhausen und Essen und Dortmund und Gelsenkirchen und Haltern gehört auch noch dazu.
Das sind alles Städte, die von der
Das sind alles einzelne Städte und da muss man jetzt mal anfangen, dass man gemeinsam denkt und das wird auch aktiv angegangen und die Planung läuft auch gemeinsam jetzt und da bin ich sehr zuversichtlich.
Das sind alle Städte, die von der Einwohnerzahl her in etwa Berliner Bezirken entsprechen. Kann man durchaus vergleichen. Also 300, 400.000 Einwohner.
Ja, genau.
Ja, nur, dass man sie eben nicht als Einheit betrachtet, was man vielleicht tun sollte in dem Zusammenhang.
Unbedingt.
Die Pandemie wird dennoch noch ein bisschen weitergehen. Wir werden sicherlich trotzdem viele echte Insolvenzen erleben. Dieses Thema Innenstadtverödung ist ja kein neues Thema. Ich bin in einem früheren beruflichen Leben damit auch mal befasst gewesen. Und schon damals gab es den Trend, dass die Menschen am Wochenende in der Innenstadt schön bummeln wollen, aber dann unter der Woche auf der grünen Wiese einkaufen oder im Internet. Ist dieser Trend aufzuhalten?
Nein, und das hat Corona natürlich jetzt verstärkt. Trotz alledem, wir decken unsere Primärbedürfnisse natürlich ab im Einzelhandel und in alles, was mit Drogerie und so zu tun hat. Und das, was simpel ist, wird meistens im Internet bestellt. Und trotzdem braucht man dieses Gefühl, dass man einkaufen geht, dass man sich was leistet, dieses Besondere. Und das ist aber immer verbunden, dass man in die Stadt geht, dass man da bummelt, dass man gleichzeitig einen Kaffee trinkt oder einen Cappuccino, dass man da rumsitzt, sich mit welchen trifft und dass man das gemeinsam ist, ist eher ein Eventcharakter. Und das macht eine Stadt aus. Und dazu muss sie erreichbar sein. Dazu muss sie auch das Umfeld bieten. Das muss ordentlich sein. Und dadurch, dass wenn vieles in den Städten wegbricht, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass die Städte unordentlich aussehen, nicht mehr so ganz sauber aussehen. Dann fühlt man sich nicht mehr wohl. Das hat auch mit so einem Sicherheitsgefühl zu tun. Das ist, muss man alles mit bedenken.
Kann der Bund da den Kommunen helfen, beispielsweise durch Steuerpolitik? Es gibt ja immer wieder diese Beispiele der Großkonzerne, die zwar hier die Infrastruktur nutzen, aber letztlich dann kaum Steuern zahlen, weil sie ihre Gewinne als Lizenzgebühren an Mütter abführen, die in Niederlanden sitzen oder in Irland oder sonst wo auf der Welt?
Also ja, Steuern spielen natürlich immer eine Rolle, weil ich brauche dann für die Akteure brauche ich natürlich das Geld, dass sie selber etwas ein. Wenn ich es denen vorher wegnehme, haben sie ja nicht die Möglichkeit oder den Freiraum. Was aber ein ganz, ganz guter Vorschlag aus meiner Sicht ist, ist der Vorschlag vom HDE zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die sagen, wir wollen eine Stiftung gründen, da können auch jede Menge Zustiftungen dann sein, aber wir brauchen ein Startkapital von 500 Millionen vom Staat und zwar deshalb, weil man dann den Kommunen helfen kann, Planung zu machen. Denn das ist in so einem kommunalen Etat nicht drin. Das andere kriegen die dann schon hin und das muss ja dann auch von privaten Akteuren kommen. Aber die Planung, wie könnte so etwas aussehen und die Hilfe dazu, auch die Hilfe zur Digitalisierung oder mehr Digitalisierung, dass ich also einen digitalen Marktplatz für eine Stadt beispielsweise schaffe und dann aber gleichzeitig auch zeige, was gibt es denn für super Ideen schon. Also ich finde zum Beispiel eine Idee ganz, ganz toll, dass man große Bürogebäude in der Innenstadt jetzt umwidmet als Schulen, dass man überlegt oder so. Ich kann mich daran erinnern, in meiner Schulzeit, die natürlich schon sehr, sehr lange zurück ist, dass wir in der Oberstufe in eine alte Villa gegangen sind und hatten aber unsere Klassengemeinschaft oder ist dadurch sehr zusammengewachsen, weil der Weg dahin war immer 10 Minuten und 10 Minuten wieder zurück. Das fanden wir damals eigentlich attraktiv und schön. Und um in einer Pause irgendwo auf einem Pausenhof rumzustehen oder dazu rumzuwandeln oder so, fanden wir den Weg zu dieser Villa eigentlich etwas Besonderes. Wir haben da nicht weniger gelernt. Und diese Flexibilität auch innerhalb der Schule finde ich also gut. Und die Idee, diese Räumlichkeiten zu nutzen, da haben wir Sanitäreinrichtungen, da haben wir die Anschlüsse für Digitales und so. Also da sollte man nochmal genauer hingucken, ob man das nicht mehr verwirklichen kann.
HDE ist der Handelsverband Deutschland noch erwähnt für diejenigen, die Abkürzung nicht kennen. Vielleicht die Pandemie wird uns ein bisschen flexibler machen, ein Stück weit in vielen Bereichen. Kommen wir vielleicht auch wieder stärker zu so einer Gründerkultur hin, dass wir jungen Menschen die Vorteile vor Augen führen, was es heißt, selbstständig zu sein, sich selbstständig zu machen. Vielleicht auch mit entsprechender Förderung, Wirtschaftsunterricht in Schulen, dergleichen. Wäre das eine Lösung?
Das hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, denn wir sind ja schon jahrelang da wirklich ganz, ganz weit in der Welt abgeschlagen. In die OECD-Durchschnitt, man sagt so ungefähr 15% der Bevölkerung macht sich selbstständig, hauptsächlich auch in Ländern mit sehr junger Bevölkerung. Da sieht man das, da kann das sogar bis zu 20% sein. Und wir sind seit Jahren, dümpeln wir bei ungefähr 10% rum. Das ist also nicht genug. Das ist nicht genug. Und man muss sehr unterscheiden, man kann sich selbstständig machen in den verschiedensten Berufen. In diesen Berufen sich denn weiterentwickeln. Aber man kann natürlich auch Start-ups machen in modernen Bereichen mit guten Ideen. Und wenn die erfolgreich sind, werden die meistens aufgrund der Finanzierung, dass man dann einen Hochlauf hat und einen Hochlauf braucht für die Finanzierung, werden die oftmals dann von größeren Unternehmen übernommen oder die Idee wird nur übernommen. Und aber das ist ein super Einstieg, aber das bedeutet, dass wir auch in den Schulen mehr sagen, dass Selbstständigkeit Spaß macht. Also ich kann das selber sagen, ich würde nie irgendwo gerne angestellt sein, weil Selbstständigkeit gibt Freiraum. Aber man muss das Risiko auch tragen, es kann auch scheitern.
Also ich bin selbst in einem selbstständigen Haushalt aufgewachsen, also von daher kann ich das gut nachvollziehen. Also wir brauchen mehr Selbstständige, klar, aber wir brauchen auch Fachkräfte. Gerade in der Dienstleistungswirtschaft mangelt es an allen Ecken und Enden, zum Beispiel in der Pflege. Das haben die letzten Monate ja auch nochmal sehr deutlich aufgezeigt. Wie kann da Politik unterstützen?
Also wir brauchen Tarifverträge in der Pflege unbedingt und die müssen auch gestaffelt sein. Aber was ich glaube, dass wir die Pflege nicht immer so behandeln, als wäre das ein fürchterlicher Beruf. Das ist er nicht.
Bestimmt nicht.
Und da müssen wir also gucken, dass wir von der Schule angefangen, dass wir eher Praktikas dort ermöglichen und zwar auch ein bisschen längerfristige Praktikas, damit man sieht, wie toll das auch sein kann. Wie toll das sein kann, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und die Pflege ist inzwischen auch sehr technisch geworden. Also auch das macht da Spaß. Also man kann Möglichkeiten dort entwickeln und man ist dort am Menschen eigentlich sein eigener Herr und in der eigenen Verantwortung. Und das macht natürlich auch immer Spaß. Und das muss natürlich entsprechend bezahlt werden. Das heißt also, in der Gesellschaft muss die Wertigkeit der Pflege natürlich auch besonders sein. Wir machen ja jetzt gerade Diskussionen um die Pflegeversicherung, ob wir da ein bisschen mehr Kapital quasi zusammenbringen. Das ist eine schwierige Diskussion, weil wenn wir das zu einer Pflichtversicherung machen, dann müssen wir ganz, ganz viele Ausnahmen machen, weil verschiedene das nicht tragen können. Also ich bin eher für Markt. Auch da, soweit es möglich ist, aber das ist dann natürlich nur in Teilbereichen möglich.
Dann hoffen wir mal, dass es nicht bei dem Applaus vom Balkon bleibt, sondern tatsächlich das Image der Gesundheitswirtschaft insgesamt aufgewertet wird in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Zum Schluss des Podcasts wie immer ein Thema aus den Reihen unserer Mitgliedsverbände, diesmal vom Bundesverband Freier Tankstellen und Unabhängiger Deutscher Mineralölhändler. Es geht um den Verbrennungsmotor. Hat der eine Zukunft neben der Elektromobilität, wo wir ja alle irgendwo hinwollen? Geht es überhaupt ohne den Verbrenner? Müssen wir nicht, statt auf Batterien zu setzen, vielmehr auf E-Fuels, auf Technikoffenheit, auf synthetische Kraftstoffe setzen? Wie sehen Sie das? Sie sind, das sei noch am Rande erwähnt, ja auch umweltpolitische Sprecherin Ihrer Fraktion.
Also ich glaube, es wird nicht ohne Verbrenner gehen, weil 60% unserer Bevölkerung lebt auf dem Lande. Ich würde das auch nicht anstatt sehen, sondern ich würde immer technologieoffen sehen, was wo am besten einsetzbar ist. In der Stadt und auch im Lieferdienst innerhalb der Stadt kann ich mir E-Mobilität perspektivisch vorstellen. Diese Flotten, die da eingesetzt werden, um etwas zu beliefern oder so, die haben kurze Wege, können aufgeladen werden und das ist da ohne weiteres möglich. Aber auf dem Land brauche ich natürlich weiter Verbrenner. Und alles, was schwer ist, muss ja auch transportiert werden. Und da kann ich mit E-Mobilität nicht viel anfangen, sondern da brauche ich immer den Verbrenner. Das bedeutet aber, wenn ich also Klimaziele erreichen will, also wenn ich CO2 mindern will, dass ich mir angucken muss, mit was werden die denn gefüllt, die Tanks? Und wie kann ich dort also Beimischungen machen, beispielsweise die CO2-neutral hergestellt werden. Da haben wir jetzt gerade ein Gesetz gemacht, das heißt RED II, innerhalb des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Und da ist es uns wirklich gut gelungen, dass wir dort reichlich viel Platz für die unterschiedlichsten Branchen gelassen haben, dass die in ihren Bereichen sich dort einsetzen können, dass sie CO2 günstiger werden. Und das ist anrechenbar dann für die einzelnen Flotten. Und ich glaube, das wird ein Erfolg werden.
Nur eine Frage in dem Zusammenhang, die ich auch schon anderen Politikern gestellt habe, auch politischen Mitbewerbern. Wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ja deutlich mehr Strom brauchen bei allem, was wir so einsparen, die Digitalisierung, die Elektromobilität. Ich frage mich immer, wo kommt denn der ganze Strom her, wenn wir jetzt aus allem aussteigen, was wir bisher genutzt haben, also Atom, Gas, Kohle?
Ja, unglücklicherweise sind wir zuerst aus Kernkraft ausgestiegen und das war natürlich CO2-neutral und jetzt gehen wir aber an die Kohle ran. Das muss ersetzt werden, das wird noch lange Zeit ersetzt werden durch Gas. Das ist dann das Nächste, weil wir ja auch eine Versorgungssicherheit und eine Stabilität der Netze brauchen.
Die Grundlast.
Die Grundlast muss einfach da sein. Und da müssen wir ganz besonders ehrlich sein oder so, denn das haben wir nicht in Deutschland, sondern das importieren wir. Zurzeit ist die Gaslieferung vom insgesamt gesehen in Deutschland mehr als 50% kommt aus Russland. Wir bauen natürlich in den Häfen die LNG-Terminals aus, rund um Europa. Aber was meine Idee wäre, dass wir endlich anfangen, das europaweit zu denken, weil wir haben natürlich in Europa Bereiche, wo wir sowieso jetzt den Strom herbekommen und auch eben die Wärme herbekommen. Wäre das schön, wenn man das zusammen denken könnte, dass man eine Energieunion macht, denn so ist Europa ja auch ursprünglich mal angefangen. Man fängt mit Energie an und die Industrie geht dahin, wo die Energie ist.
Die Montanunion.
Genau, die Montanunion und dann ging es weiter mit der EWG und der Handel und so weiter. Aber es fing erst mit der Montanunion nach dem Krieg an und das ist die Ursubstanz quasi von Europa und das sollten wir wieder zusammen denken, dann hätten wir auch in Teilbereichen genug Fläche und für manches ist Erneuerbare gut und für manches ist etwas anderes gut. Ich glaube, dann hätten wir Strom genug und ich gebe Ihnen recht, die Digitalisierung verbraucht sehr viel Strom. Wir diskutieren auf der einen Seite, die Digitalisierung hilft, effizient zu sein in vielen Bereichen, aber bei diesem Prozess verbraucht sie auch jede Menge Strom. Oder wenn ich alleine die Kapazitäten, die da sein müssen, damit unsere ganzen Internetsgeschichten da laufen oder auch das Kryptogeld läuft oder so, dann wird das noch nicht so sehr betrachtet. Und das muss perspektivisch CO2-neutral sein. Und da habe ich außer erneuerbare Energien noch nicht viele Möglichkeiten. Das heißt also, wenn wir das denn einsetzen wollen, erneuerbare Energien, weil wir sonst noch nicht so viele Möglichkeiten haben, kann ja perspektivisch noch anders werden, wenn wir technologieoffen sind, dann brauche ich Fläche. Und diese Fläche habe ich dann in einigen südlichen europäischen Ländern. Ich habe sie auch in Afrika reichlich, aber ich kann nicht dort bauen und das dann hierhin transportieren, was auch sehr teuer ist, weil es dann umgewandelt werden muss, um zu transportieren. Die Leitungen haben wir nicht, sondern ich muss dann auch eine Win-Win-Situation für Afrika schaffen. Mhm. Das würde aber dann bedeuten, wenn uns das gelingt oder so, dass wir da auch sehr viele Arbeitsplätze in Afrika hinbekommen und das würde vielleicht auch positiv auf die Migrationsproblematik
also einwirken. Also den Strom verstärkt da erzeugen, wo die Sonne scheint, fast rund um die Uhr.
Wo der Wind weht. Ja. Und wo Wasser ist, dass ich also auch entsprechend Gezeitenkraftwerke und so, sowas gibt es ja auch.
Gut, also zurück zu den Anfängen, zumindest was die Gemeinsamkeiten in Europa angeht. Marie Düsseldet, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Und allen Interessenten vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie gelegentlich wieder dabei sind. Bis dahin, tschüss.
Tschüss zusammen.
Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.